Die Liebe Gottes, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister aus unterschiedlichen Gemeinden, liebe Sommerkirchengemeinde, etwas Neues gefällig? Könnten Sie nicht mal etwas Abwechslung oder eine Auffrischung gebrauchen? Ein Upgrade oder ein Update, wie man heute sagen könnte? Nein, ich meine nicht Ihr Eheleben oder Ihre beruflichen Perspektiven. Ebenso wenig will ich Ihre Wohnsituation verändern oder ein neues, überraschendes Urlaubsziel vorschlagen. Etwas Neues oder eine Auffrischung? Vielleicht könnte Ihr Glaube das vertragen. Wie komme ich darauf und was maße ich mir eigentlich an? Zugegeben, ich kann weder in Ihre Köpfe noch in Ihre Herzen schauen. Und wir kennen uns ja auch sehr unterschiedlich gut. Schließlich sind wir ja aus unterschiedlichen Gemeinden heute zusammen. Ich überlasse es jedem und jeder auch gerne selbst zu beurteilen, ob der eigene Glaube eine Erneuerung gebrauchen kann. Und doch, ich will Sie mitnehmen auf die Spur des Neuen, die wir in der Bibel finden können. Das ist nun erneut ein Gedanke, der Fragen weckt. Das Neue, ausgerechnet in der Bibel, diesem alten Buch, aus dem wir jeden Sonntag im Gottesdienst lesen, in dem viele von uns täglich lesen und so vieles eher vertraut ist. Die Bibel steht doch, ebenso wie unser Glaube, eher für die Wurzeln, eher für das Vertraute, eher für das Bewährte im Leben. Mein Glaube und die Heilige Schrift, die geben mir Halt und Vergewisserung. Sie verschaffen mir Orientierung, weil sie sich schon so lange bewährt haben. Von Anfang an erzählt die Bibel ja von den Grundlagen. Davon, dass die Welt ihren Ursprung in Gott hat und dass er alles sehr gut gemacht hat. Gewiss, es gibt da auch Aufbrüche, wie die Geschichte von Abraham und Sarah oder auch Mose, der die Israeliten aus Ägypten führt. Aber auch das alles ist sehr vertraut und für kaum jemanden von uns neu. Wie sollte es etwas Neues geben in unseren Glaubensgrundlagen? Es hat sich doch alles bewährt und darauf können wir uns verlassen. Wieso sollte es etwas Neues geben bei Gott? Er ist doch ewig und unvergänglich. Der Glaube und das Neue, das scheint in unlösbarer Spannung zu stehen. Andererseits räumt ja auch die Bibel ein, dass längst nicht alles gelingt, längst nicht alles gut verläuft, was Gott mit seiner Schöpfung begonnen hat. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel wird vom ersten Totschlag und von weiteren Vergehen erzählt. Und es werden auch von Menschen, die eigentlich hohes Ansehen haben, beispielsweise König David, schwere Sünden und Fehler berichtet. Gewiss, das Volk Israel wird getragen und begleitet von Gottes Liebe. Doch es verlässt sich in entscheidenden Momenten auf andere Kräfte, zahlt dafür einen hohen Preis. Die militärische Niederlage, viele Tote und die Zerstörung des Tempels, an dem Gott vor allem verehrt wurde. Die schlimme Folge, die schlimme Katastrophe der Deportation folgte und es schien, als ob der Glaube an Gott mausetot wäre. Nichts war mehr gut. Alles war in einer Sackgasse mit komplett versperrten Ausgängen. Vielleicht kennen Sie Situationen in Ihrem Leben, die so ähnlich zu deuten wären. Vielleicht wissen Sie, wie es ist, wenn keine Auswege mehr zu erkennen sind. Auch nicht das, was sich bisher im Leben bewährt hat. In dieser Situation, im babylonischen Exil, kommt in der hebräischen Bibel, also unserem Alten Testament, erstmals der Gedanke auf, dass Gott etwas Neues macht. Ein Schüler aus der Prophetenschule Jesajas, den wir gerne den zweiten Jesaja nennen, er hat dafür Worte gefunden im Auftrag Gottes. In Jesaja 43 lesen wir: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Eine radikale Wende steckt hinter diesen Worten. Im ersten Teil des Jesaja-Buches war Unheil angekündigt worden. Der Prophet hatte abgerechnet mit den Menschen, die sich nicht auf Gott verlassen wollten. Aber nun, auf einmal, gibt es neue Töne. Viel freundlicher, viel hoffnungsvoller klingt es in diesem Teil des Buches. Gott ändert seine Haltung gegenüber dem Volk, das jetzt so schwer leiden muss. Er geht neu auf die Menschen zu, er wagt tatsächlich, einen neuen Anfang zu setzen. Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Vielleicht ist manchen von Ihnen dieser Satz noch als Jahreslosung für das Jahr 2007 in Erinnerung. Das Bild des Aufwachsens erinnert an gute Saat, die keimt und wächst und schließlich Früchte trägt. Das klingt nicht nach einem radikalen Umbruch, eher nach zarten Pflanzen der Hoffnung, die sich schließlich aber doch durchsetzen. Gewiss, es ist ein Vorgang, der sich wiederholt, aber er ist doch jedes Jahr neu, jedes Jahr ein Wunder. Das Neue kann seinen Zauber entfalten, auch wenn es eingebunden ist in einen Kreislauf. Jede kleine Blüte, die sich aus einer Knospe entfaltet, trägt neu die Botschaft des Lebens in sich. Und noch viel mehr gilt das für jedes Kind, das geboren wird. Vielleicht erinnert es uns auch an solche Momente im Leben, in denen sich wirklich etwas verändert hat, in denen wir vielleicht die große Liebe kennenlernten, in denen unsere Kinder zur Welt kamen, in denen wir den für uns schönsten Ort der Welt entdeckten. Unser Alltag kennt auch Augenblicke, in denen solche Erinnerungen aufflackern, in denen wir uns wie neu geboren fühlen, in denen wir vielleicht den Zauber des Anfangs noch einmal spüren. Das Bild des Aufwachsens, des Aufkeimens, es schwebt zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Es ist schon etwas da, das noch nicht vollständig erkennbar ist. Ein Stück der Zukunft ist schon Teil der Gegenwart. Nicht immer ist das einfach zu erkennen. Erkennt ihr es nicht? Fragt ja schon die Bibel. Es müssen damals kleine Zeichen gewesen sein, die auf eine Rückkehr hindeuteten. Vielleicht einzelne Menschen, die heimkehren durften. Vielleicht das Wohlwollen einzelner Babylonier hatten und später der Perser, die ihre Nachfolge antraten. Jedenfalls, es kam zur Rückkehr der Verbannten und es kam dann auch zum Neubau des Tempels. Bei der Frage nach dem Neuen im Glauben, dem Neuen im Gott, dem Neuen im Leben, geht es auch um etwas sehr Grundsätzliches, nämlich um unsere Vergänglichkeit, um unsere Sterblichkeit. Auch als Glaubende leben wir unter den Vorzeichen des Todes. Wir sind und bleiben sterbliche Menschen. Wie alle Lebewesen sind auch wir irgendwann einmal alt, irgendwann Teil dessen, was vergangen ist. Unser Exil wird am Ende kommen, denn wir werden aus diesem Leben vertrieben werden und damit aus allem, was uns darin auch glücklich und froh macht. Das ist Teil dessen, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Daran können wir nichts ändern. Wie kann aber etwas Neues geschehen, auch mit uns? Vielleicht denken Sie jetzt an Ostern, an die Geschichte vom leeren Grab, der Auferweckung Jesu, die von einem Engel und schließlich vielen Menschen, vielen Frauen und Männern bezeugt wird. Aber auch die Erinnerung an Ostern ist ja keine Neuigkeit. Neu wird sie erst dadurch, dass sie für uns Bedeutung gewinnt. Über dieses Neue lesen wir auf den letzten Seiten der Bibel im Buch der Offenbarung. Ein Text etwas länger, als Sie ihn auf dem Blatt abgedruckt vorfinden. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Liebe Gemeinde, das sind starke Bilder und mächtige Worte, die zu hören und zu sehen sind. Sie wecken vielleicht auch zweifelhafte Gefühle, denn das Gericht Gottes und erst recht apokalyptische Vorstellungen machen auch Angst. Und dennoch dominiert hier die Hoffnung, das Vertrauen auf das Neue, das allein von Gott kommen kann. Zunächst erfahren wir, dass es einen wirklichen Neuanfang geben wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, verheißt Johannes. Nichts weniger als eine neue Schöpfung darf unser inneres Auge sehen und ist das Ziel unserer Hoffnung. Das Meer ist nicht mehr da, heißt es hier. Bedrohlich und lebensfeindlich erschien den Menschen der Antike das Meer. Es beschrieb den äußersten Rand der Welt und war nur mit vielen Gefahren zu erkunden. Deshalb bedeutet die Vorstellung, dass das Meer verschwunden ist, keine Horrorvision, sondern die Verheißung, dass alles Lebensfeindliche, dass alles Bedrohliche von der Erde verschwunden sein wird. Da wird es keine Terroranschläge, keine unheilbaren Krankheiten, keine unfassbaren Unfälle mehr geben. Da werden sich auch nicht mehr Menschen zu Machthabern aufschwingen können, um andere zu unterdrücken, ihren Willen aufzubringen. Diese Welt ohne Gefahr für Leib und Leben kann nur in Gott, kann nur im Schöpfer ihren Ursprung haben. Die Vision geht sogar noch einen Schritt weiter. Gott selbst wird bei uns sein. Es wird sich gar nicht mehr das Gefühl einstellen können, von Gott verlassen, und Schicksalsschläge werden auch der Vergangenheit angehören. Die Trennung von Gott und den Menschen, die ja bekanntlich am Ende der Paradieserzählung steht, sie ist aufgehoben. Die Harmonie des Gartens Eden ist wiederhergestellt. Scharf zu trennen ist diese Verheißung von allen Versuchen des Menschen, Gott für ihre eigene Sache zu vereinnahmen. Gott mit uns. Das entzieht sich unserem Machen. Ja, er stellt sich uns sogar entgegen. Gott ist mit uns, ja, aber aus völlig freier Entscheidung Gottes, aus eigener Vollmacht Gottes. Gott bei den Menschen ist ein Ziel, auf das wir hoffen können, aber nichts, das uns auf Erden in die Hand gegeben ist. Und das zeigt sich auch daran, dass Tränen und Trauer ein Ende haben. Das Leiden an dieser Welt, die Schmerzen der Krankheiten, die Trauer über so viel nicht gelebte Lebenszeit, sie werden vorbei sein. Gott wird die Tränen abwischen und die Gemeinschaft wiederherstellen. In ihm werden wir nicht mehr von unseren Lieben getrennt sein. In ihm wird Nähe und Freude über das Leben sein. Ich kehre zurück, liebe Sommerkirchengemeinde, an meine Frage vom Anfang. Etwas Neues gefällig? Könnten Sie nicht mal etwas Abwechslung oder eine Auffrischung gebrauchen? Das Neue, das Gott schafft, es gehört zu unserem Glauben und wir brauchen es auch. So wie wir es besungen haben, allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Ja, jeden Tag, das Neue unseres Glaubens, es kommt so ganz vertraut und täglich auf uns zu, in Gestalt der Liebe, in Gestalt der Gnade, die Gott uns schenkt und die uns auch Menschen zeigen. Aber das Neue, es kommt auch überwältigend und völlig anders, so wie es die Offenbarung verheißt, nämlich als Sieg über den Tod, als Ende der Trauer, als Abwischen der Tränen. Das Neue, es kommt mit der Kraft, die Gott schon am Anfang erwiesen hat als Schöpfer. Es ist ein Neuanfang, in den wir alle schon in unserer Taufe hineingenommen wurden. Es ist ein Neuanfang, auf den wir warten und auf den wir uns vor allem freuen dürfen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.